HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Denkmal deutscher Demokratie. Neue Ideen für die Paulskirche.
Frankfurt, da gibt's nicht nur Bankentürme, da gibt's auch die Paulskirche. 1848 hat hier die erste Nationalversammlung getagt. Das waren demokratische Gehversuche der deutschen Revolution. In den nächsten Jahren soll die Paulskirche saniert werden. Die Frage ist, wie? Schnörkellos wie derzeit oder in der Gestalt von 1848? Mehr als heute als prägnanter Ort der Erinnerung. Darüber diskutieren Bürger und Vertreter der Stadt heute Abend im Frankfurter Römer, 20 Uhr beim Bürgerdialog, präsentiert von HR Info. Aber was passierte eigentlich genau in der Frankfurter Paulskirche? Masida Luca mit einem Rückblick.
Mitten im Herzen Frankfurts erklingen die Glocken der Paulskirche. Man erkennt sie gut an ihrem klassizistischen Rundbau, den roten Sandsteinwänden und der hellgrünen Kuppel. Der Architekt Johann Friedrich Christian Hess baute die Frankfurter Paulskirche 1833 zu Ende. Fast 100 Jahre lang wurden hier die wichtigsten evangelischen Gottesdienste gefeiert. Aber die Paulskirche macht sich vor allem 1848 bis 1849 einen Namen. Monatelang diskutieren und streiten hier nämlich knapp 600 Abgeordnete. Es ist das erste gesamtdeutsche Parlament, das hier in der Frankfurter Paulskirche tagt, mitten in der deutschen Revolution. Aus einer Plenumsdebatte heißt es:
Das deutsche Staatsschiff aus den Wogen der Revolution nach den Mauern einer tüchtigen Konstitution hinzusteuern, müssen alle Segel aufgespannt, alle Ruder in Bewegung gesetzt werden.
Die Frankfurter Nationalversammlung setzt einiges in Bewegung. Sie arbeitet eine Verfassung aus und verabschiedet einen ersten Entwurf der Grundrechte des deutschen Volkes. Als Kulisse hängt in der Frankfurter Paulskirche über der Orgel ein Bild der Reichsgöttin Germania. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Erkennt das Parlament aber nicht an. Die Frankfurter Nationalversammlung löst sich auf. Trotzdem geht die Paulskirche neben dem Hambacher Schloss als das Symbol der demokratischen Bewegung in Deutschland in die Geschichte ein. Von einer Demokratie ist Deutschland während des Zweiten Weltkrieges allerdings noch weit entfernt. Nach einem Luftangriff auf die Frankfurter Altstadt wird die Paulskirche stark zerstört, sie brennt aus. Sie wird aber nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes historisches Gebäude in Frankfurt wieder aufgebaut, mit Spenden aus ganz Deutschland. Die Säulen und die großen Emporen der Paulskirche verschwinden, innen sieht die Dekoration jetzt schlicht aus. 1948 wird das 100-jährige Bestehen der Frankfurter Nationalversammlung gefeiert. Und dieses Fest gilt gleichzeitig als Wiedergeburt der deutschen Demokratie. Seit dem Wiederaufbau ist die Frankfurter Paulskirche der zentrale Gedenk- und Versammlungsort in Frankfurt, gilt als Symbol des Friedens. Als sich US-Präsident John F. Kennedy 1963 ins Goldene Buch der Stadt verewigt, bezeichnet er die Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie. Am Römerberg wird er von Tausenden von Menschen bejubelt. Er bewundert das wirkliche Zusammenleben der Frankfurter.
I think the people of this city have proved their commitment to freedom, an opportunity to live together in a free and peaceful society.
Viele Politiker, Künstler, Wissenschaftler und engagierte Menschen standen in der Frankfurter Paulskirche am Rednerpult, direkt unterhalb der Orgel und der lichtdurchfluteten Kuppeldecke in der kühlen Halle. Sie haben Auszeichnungen und Preise entgegengenommen. Darunter waren zum Beispiel der Friedensnobelpreisträger Michael Gorbatschow, der Dalai Lama oder die erst vor kurzem verstorbene jüdische Philosophin Agnes Heller. Der Geist von Versöhnung, Hoffnung und Aufbruch ist im weiten Oval der Frankfurter Paulskirche auch heute noch spürbar.
Sie ist ja keine ganz normale Kirche, fast nie gewesen, aber ja zwischenzeitlich schon eine evangelische Stadtkirche in Frankfurt. Aber sie gilt eben auch als Wiege der Demokratie. Man denkt an 1848, die ersten parlamentarischen Gehversuche, die deutsche Revolution, Nationalversammlung. Es geht um die Geburtsstätte einer demokratischen Entwicklung, die nicht immer erfolgreich war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die ausgebrannte Kirche zu einem Saal für festliche Anlässe und Ehrungen umgebaut. Schnörkellos. Und bald soll sie wieder umgebaut werden. Aber wie? Das ist die große Frage. Aber wie präsentiert sie sich eigentlich heute, die Frankfurter Paulskirche? Und wie kommt das überhaupt an? Frank Angermund.
Der Rundbau und der Turm der Frankfurter Paulskirche in der Innenstadt bestehen aus rotem Sandstein. Auf dem Turm thront ein goldenes Kreuz. Innen ist sie schlicht in weiß gehalten. Welche Bedeutung hat die Paulskirche für Touristen und für Frankfurter?
Bedeutet das erstmal, dass es schön aussieht und natürlich die Wiege der Demokratie in Deutschland.
Ja, nun ist eine Kirche.
Ja, keine besondere.
Die Nationalversammlung 1848.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann schaut aus den Fenstern seines Büros im Rathaus Römer direkt auf die Paulskirche.
Ich sag immer, das, was der Kennedy so charmant auf Englisch gesagt hat, die Paulskirche in Frankfurt ist the cradle of democracy, das heißt also die Wiege, die Erfindung von deutscher Demokratie, dass es stimmt.
Der Ort der Erfindung deutscher Demokratie muss saniert werden. Brandschutz, Veranstaltungstechnik, Klimaanlage. Doch Peter Feldmann schwebt mehr vor. Ein lebendiger Ort der Demokratie soll entstehen. Der SPD-Politiker will die Paulskirche für weite Teile der Gesellschaft öffnen. Für Schüler, für Mieterinitiativen, Gewerkschaften, die IHK und. Unter anderem soll ein Demokratiezentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Paulskirche entstehen.
Demokratie und Freiheit gehört zusammen und das hat erstmal sehr wenig mit Architektur zu tun und ganz viel mit Inhalten. Deshalb muss die Paulskirchensanierung auch eine klare Aussage zum Demokratiezentrum, was ich vorgeschlagen habe, inhalten. Das ist meine Forderung.
Der Oberbürgermeister sucht den Bürgerdialog. Alle Ideen zur Paulskirche sollen auf den Tisch. Jeder soll zu Wort kommen. Auch die, die lieber wieder eine Paulskirche wie 1848 in der Frankfurter Innenstadt sehen würden.
Mein Gefühl ist, es wird wahrscheinlich wie bei der neuen Altstadt eine Mitte finden werden. Man wird eben nicht nur sagen, alles ist ganz modern, alles komplett entkernt.
Die Paulskirche steht unter Denkmalschutz. Deshalb hat der zuständige Baudezernent Jan Schneider, CDU, im Frankfurter Stadtparlament gesagt, dass es keine Pläne für eine Rekonstruktion in ihrer ursprünglichen Form gebe. Ein Punkt, den auch Stadtrat Stefan Mayer von den Grünen so sieht.
Und ich finde die Idee eines Zentrums der Demokratie grandios. Das finde ich ganz klasse. Aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, am Anfang, wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern redet, auch die Dinge zu benennen, die nicht zur Disposition stehen, auch damit die Bürger wissen, okay, das ist jetzt einfach gesetzt von vornherein.
Es dürfe nicht nur über Denkmalschutz diskutiert werden, vielmehr müsse die Bedeutung der Paulskirche für den demokratischen Aufbruch nach dem Naziterror erhalten bleiben, sagt Mayer.
Alle großen Fragen der Nachkriegsgeschichte wurden von diesem Podium verhandelt. Und das kann von daher nicht im Sinne einer Event-Location zur Disposition gestellt werden, nach dem Motto, es gibt keine Denkverbote.
Die Diskussion um die Zukunft und die Sanierung der Frankfurter Paulskirche hat begonnen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Denkmal deutscher Demokratie. Neue Ideen für die Paulskirche.
Die soll saniert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die ausgebrannte Kirche zu einem Saal für festliche Anlässe und Ehrungen umgebaut. Schnörkellos, ohne große Erinnerungen an 1848. Damals eine bewusste Entscheidung, die auch heute noch respektiert werden sollte, sagt Peter Katschola-Schmal. Er ist Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Warum soll denn die Paulskirche bleiben, wie sie ist?
Die frühere Form zu erhalten heißt in diesem Falle, die jetzige Form, die seit dem Zweiten Weltkrieg und im Umbau danach geschehen ist, komplett zu eliminieren und den ganzen Bau wieder in den Rohbau zu versetzen, den er nach dem Ausbrennen des Zweiten Weltkriegs hatte. Das heißt also, eine Rückführung heißt nicht einfach nur eine Loge einbauen, sondern man müsste das ganze Geschoss entfernen, das Dach entfernen, das Erdgeschoss entfernen, alle Einbauten. Und das halte ich für ein symbolisch vollkommen falsches Zeichen.
Warum? Warum sollte man eben den Zustand erhalten, den man dem Innenraum der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat?
Ja, dieser Innenraum ist ein besonderer Innenraum. Der Architekt war schwer bewegt, als er den ausgebrannten Raum der Rotunde der Paulskirche sah und hatte dann diesen Weg beschlossen, erst einmal ein eher dunkles Geschoss einzuführen, das Erdgeschoss, um dann vom Dunkle ins Helle die Freitreppen hinaufzugehen. Sein Gedanke war damals, Das muss so ein Gebäude werden, dass dort kein unwahres Wort gesprochen werden kann. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke zur Gründung der Bundesrepublik und zum Neubeginn, an den wir durchaus anknüpfen und weitermachen sollten.
Die Befürworter einer Renovierung im alten Stil, zum Beispiel die Initiative Pro Altstadt, die sagt, dass man sich doch viel besser vorstellen könnte, wie die Nationalversammlung eben im Jahr 1848 hier zusammengesessen hat und dass das vielleicht viel wichtiger ist. Was sagen Sie dazu?
Davon halte ich nicht viel. Das Erinnern an 1848 halte ich für sehr wichtig. Zugleich müssen wir auch sehen, was seither, seit 1948 in dieser Paulskirche geschehen ist. Und das ist eine ganze Menge. Eben erst wurde Cem Özdemir preisverliehen in der Paulskirche und er redete sehr wichtig und sehr getragen davon, was die Paulskirche für die Demokratie heute bedeutet. Und das bedeutet auch, dass dieser Ort tatsächlich weitere wichtige Reden hervorbringt, die feststellen, wo wir mit der Demokratie stehen, ob sie bedroht wird und wie es weitergeht mit Deutschland.
Ist diese ganze Debatte auch ein Zeichen eines gebrochenen Verhältnisses zur Geschichte? Immerhin, die Revolution 1848, die demokratische Revolution, war ja keine erfolgreiche Revolution.
Ja, wir haben außer der Montagsrevolution in den neuen Bundesländern haben wir eigentlich noch nie eine Revolution erfolgreich zu Ende bringen können. Und da ist auch die Paulskirche von 1848 ein Zeugnis von. Wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft. Die Amerikaner haben uns die Demokratie gebracht. Und auch dafür steht die Paulskirche, dass sie in Frankfurt als Zeichen des Neubeginns der Demokratie mit amerikanischer Schützenhilfe steht. All das verkörpert sie und daran sollten wir uns auch erinnern.
Bedeutungsvolle Reden, festliche Preisverleihungen, spannende Ausstellungen, das alles passiert regelmäßig in der Paulskirche in Frankfurt. Aber die Geschichte unserer Demokratie feiern, jedem Besucher sofort klar machen, was an diesem Ort passiert ist, warum er wichtig ist für die Bundesrepublik, das findet dort kaum statt. Ist halt so gesehen ein Gebäude wie jedes andere auch. Dabei ist die Paulskirche so etwas wie die Wiege unserer Demokratie. 1848 hat dort die Nationalversammlung getagt, etwa ein Jahr lang, um dort die Grundzüge der Demokratie auszuarbeiten. Damals hat die Paulskirche noch ganz anders ausgesehen, kann man heute nur noch erahnen. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt und danach in anderer Form wieder aufgebaut. Man könnte sie allerdings wieder in den Originalzustand versetzen. In den kommenden Jahren muss die Paulskirche nämlich saniert werden. Das wäre ja eine Gelegenheit. Allerdings gibt es Zweifel, ob das so eine gute Idee wäre. Christoph Keppel aus unserer Politikredaktion hat sich mal zum Vergleich andere Orte in Deutschland angeschaut, die für unsere Demokratie stehen, wo Geschichte lebendig wird. Und er zeigt, ob und wie man das dort auch spüren kann.
Das Hambacher Schloss gilt als Wiege der deutschen Demokratie. Hambach ist ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Dort oben fand 1832 das Hambacher Fest statt. Bayern, zu dem die Pfalz damals gehörte, hatte das Fest verboten. Dennoch kamen am 27. Mai 1832 fast 30.000 Menschen zusammen. Sie forderten bürgerliche Freiheiten und die deutsche Einheit.
Nie zuvor hatten so viele Menschen gemeinsam für Meinungsfreiheit und gegen Zensur protestiert. Es war die Geburtsstunde der deutschen Demokratie.
So wie in diesem Video des Bezirksverbandes Pfalz wird das Hambacher Fest auf dem Hambacher Schloss oft mit dramatischer Musik und großem Pathos beschrieben. Im Schloss erinnert eine Dauerausstellung an die Geschehnisse damals. Sie zeigt verschiedene Stationen der Demokratiebewegung von 1832. Ulrike Dittrich, die geschäftsführende Schlossmanagerin, erklärt:
Unser Hauptexponat ist die Originalfahne, die damals beim Hambacher Fest hier gehisst wurde. Für das Hambacher Fest sind die Bürger damals und die Bürgerinnen das erste Mal hingegangen und haben drei gleiche Balken, schwarz, rot und gold, in der Reihenfolge aneinander genäht. Ja, und die haben sie mit sich getragen, haben sie hier oben auf dem Berg beim Hambacher Fest gehisst und haben hier ihre Reden, ihre Forderungen ausgebracht.
Wesentlich weniger Pathos als am Hambacher Schloss findet man im Bundeshaus in Bonn. In Bonn, wo seit 1949 der Deutsche Bundestag zusammenkam. Ab 1992 dann in einem neu gebauten Plenarsaal noch bis 1999. Dann, genau 50 Jahre alt, zog der Bundestag im mittlerweile wiedervereinigten Deutschland nach Berlin. Der grüne Abgeordnete Volker Beck sagte zum Abschied:
Bonn war eine gute Wiege für die zweite deutsche Demokratie und einfach auch eine sympathische Stadt.
Das ehemalige Bundeshaus in Bonn ist heute ein riesiges Kongress- und Konferenzzentrum. Es gibt regelmäßig Führungen durch den ehemaligen Plenarsaal. Ein sehr besinnlicher Ort zum Gedenken an die zweite deutsche Demokratie ist er nicht. Eher einer von geschäftigem internationalem Gewusel aus Tagungsteilnehmern aus aller Welt. Dafür aber ist der neue Ort, an den der Bundestag zog, umso gewichtiger mit Bedeutung aufgeladen. Der Reichstag in Berlin. 1894 wurde er eingeweiht. Der Kaiser mochte den Bau nicht sonderlich. Dafür rief Philipp Scheidemann dort 1919 die erste deutsche Republik aus. 1999 meinte der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse:
Man erinnert sich eben daran, dass der Reichstag ja ein großer Schritt zur Demokratie war, aber eben auch unter der Voraussetzung, dass wir vorher in einem Königreich, in einem Kaiserreich lebten, also in einem ehemals feudal absolutistischen Staatswesen.
Die Weimarer Republik endete schon 1933. Bezeichnenderweise brannte der Reichstag zu Beginn der Nazi-Diktatur. Im geteilten Berlin lag er auf westlicher Seite und wurde wieder aufgebaut. Willy Brandt, der damalige regierende Bürgermeister in West-Berlin, rief 1963:
Dieses ehrwürdige Gebäude darf kein Symbol für gesamtdeutsche Schlafmützigkeit werden.
Spätestens seit der Wiedervereinigung ist der Reichstag endgültig kein Symbol für Schlafmützigkeit mehr. 1995 verhüllte der Aktionskünstler Christo das gesamte Gebäude, das Symbol für die erste deutsche Republik. Und der folgte die zweite, die Bundesdeutsche Republik. Seit 1999 tagt der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude. Der britische Architekt Norman Foster setzte dem Reichstag eine gläserne Kuppel auf. Hans-Jürgen Hess, damals Leiter der Dienststelle Berlin des Bundestages, fand das genial.
Das Volk hat jetzt die Möglichkeit, diese Kuppel zu betreten und von dort einen wirklich fantastischen Blick über die Stadt zu werfen, symbolisch oberhalb als Souverän der Abgeordneten zu sein.
Und davon macht das Volk auch rege Gebrauch. Berlin-Besucher stehen Schlange, um den Reichstag und vor allem die neue Reichstagskuppel zu besuchen.
Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Frankfurt denken? Wahrscheinlich die Silhouette der Stadt mit ihren Hochhäusern, die Dinosaurierfiguren vor dem Senckenberg-Museum, vielleicht auch die Frankfurter Eintracht. Die wenigsten würden da wohl die Paulskirche nennen, obwohl sie von der Bedeutung her mindestens so wichtig ist wie all die anderen Dinge auch. Die Paulskirche sieht anders aus als 1848. Sie wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in den Originalzustand versetzt. Sie ist auch kein prägnanter Ort, an dem jetzt besonders lebendig an die deutsche Demokratie erinnert wird. Ob man das ändern soll, darüber diskutieren alle, die es interessiert, und auch Vertreter der Stadt heute Abend ab 20 Uhr im Frankfurter Römer beim Bürgerdialog, präsentiert von HR Info. Moderiert wird die Veranstaltung heute Abend von unserer Hörfunk-Chefredakteurin und Chefin von HR Info, Katja Marx. Schönen guten Morgen. Warum ist Ihnen das Thema Paulskirche eigentlich so wichtig und auch HR Info damit?
Ja, die Paulskirche soll ja jetzt fein gemacht werden, damit sie in 4 Jahren zu dem Jubiläum 175 Jahre Nationalversammlung dann auch glänzt und strahlt. Aus diesem Grund soll jetzt die Sanierung angegangen werden und die ersten Pläne liegen auf dem Tisch. Aber dabei geht es ja nicht nur um das Bauwerk, sondern es geht um dieses Symbol, Sie haben das gerade gesagt, für die Demokratie in Deutschland. Und das ist das eigentlich wichtige Thema auch für mich. Wie gelingt es, Frankfurt einen Ort der lebendigen Demokratie zu schaffen für die demokratischen Werte, zu denen ja auch die Informations- und die Meinungsfreiheit gehören und der Diskurs. Und gerade für den machen wir uns in HR Info ja auch besonders stark.
Da soll also miteinander gesprochen, miteinander diskutiert werden. Was genau passiert denn bei diesem Bürgerdialog? Also wer ist da auf dem Podium und vor allen Dingen können sich die Leute da auch beteiligen?
Ja, also was zuerst passiert und das ist bestimmt für viele sehr spannend ist, diese ersten Pläne werden vorgestellt. Also man kann zum ersten Mal sehen, welche Planungen gibt es, die durch das Architekturbüro Speer und Partner, das damit beauftragt wurde, jetzt ausgearbeitet wurden. Dann gibt es eine Podiumsdiskussion dazu mit Experten. Zuallererst sitzt natürlich Peter Feldmann selbst, der Oberbürgermeister, auf dem Podium und stellt sich dieser Diskussion. Dann auch der Städteplaner des Architekturbüros Friedbert Greif. Der wird nicht nur die Pläne vorstellen, sondern auch auf dem Podium diskutieren. Außerdem sind da Susanne Gesser. Viele Frankfurter kennen sie, weil sie die Leiterin ist des Jungen Museums in Frankfurt, im Historischen Museum. Und sie steht ja für einen sehr modernen Museumsansatz, für Mitmachen, für Begreifen, für auch eine Partizipation der Menschen im Museum. Und dann sitzt auf dem Podium auch Nicole Deitelhoff, die Politikprofessorin hier von der Goethe-Uni und Leiterin der HSFK, der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und ich bin besonders gespannt darauf, welche Ideen sie einbringt, um tatsächlich auch die Bürger zu beteiligen an diesem demokratischen Prozess, einen Ort der Demokratie zu schaffen. Und natürlich das Publikum. Mir persönlich ist das Wichtigste, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie da die Ideen ankommen und welche weiteren Ideen es gibt.
Da ist ja auch noch nichts in Stein gemeißelt. Das ist ein Prozess, der da gerade läuft. Wie kontrovers wurde diese Debatte denn bislang geführt und was sind da die unterschiedlichen Positionen?
Ja, im Wesentlichen geht es um zwei Fragen. Das eine ist tatsächlich, Sie haben gerade gesagt, in Stein gemeißelt, die Sanierung des Gebäudes. Also was passiert mit diesem Haus und mit diesem historischen Gebäude? Geht es um eine Sanierung oder geht es gar um eine Rekonstruktion des Gebäudes? Soll es wieder so aussehen, wie es 1848 ausgesehen hat? Ist es vor allem für Touristen da? Soll es angeschaut werden? Soll es ein Museum, ein Ort der Erinnerung werden? Oder, und das ist ja die politische Dimension an dem Ganzen, soll aus dieser Wiege der Demokratie, wie die Paulskirche genannt wird, seitdem John F. Kennedy sie einmal so genannt hat, soll da ein lebendiger Ort werden der Demokratie von europäischem oder gar auch weltweitem Rang, also ein Demokratiezentrum. Und was kann man darunter verstehen? Das wird die entscheidende Frage sein.
Die Diskussion heute Abend wird da erste Anhaltspunkte liefern, aber wie geht's denn eigentlich danach weiter? Gibt's eine Fortsetzung zum Beispiel?
Ja, in der Tat, heute Abend wird der Anfang gemacht, das ist wichtig. Es ist auch wichtig zu wissen, dass heute Abend keine Entscheidungen getroffen werden. Also wer da hingeht und denkt, er darf jetzt heute Abend abstimmen, wie das Ganze werden soll, der wird sicherlich enttäuscht werden, sondern es geht darum, in diesen Dialog einzusteigen. Es sind weitere Veranstaltungen geplant und ich habe gestern Abend nochmal mit dem Oberbürgermeister telefoniert, um mich auch vorzubereiten für die Veranstaltung heute Abend. Und da hat er nochmal gesagt, ihm ist ganz wichtig, jetzt in einen Prozess einzutreten, wo verschiedene Gruppen der Stadtgesellschaft, also zum Beispiel der Stadtschülerrat oder Gewerkschaften oder Stiftungen einbezogen werden können. Und das ist das, was jetzt folgen soll. Es ist also nicht nur so, dass das Ergebnis ein Symbol für Demokratie und Vielfalt sein soll, sondern auch der Weg dahin. Und heute Abend geht's los.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.